Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute im Podcast Thema Diabetes und wir sind aber wieder detektivisch nach Zucker auf der Spur quasi so, ne?
Genau. Ich fand es doch ganz interessant, mal ein bisschen zu gucken, wo wie viel Zucker drin ist. Denn ganz einfach ist es natürlich, wenn man Süßigkeiten isst, weiß man, da ist Zucker drin. Also das sollte man vermeiden, möglichst. Oder wenn man es tut, dann sollte man wissen, was man tut. Aber bei vielen Sachen wissen die Leute gar nicht, wie krass viel Zucker da drin ist. Wenn sie mir zum Beispiel ihr Frühstück erzählen, dass sie sagen, ich esse morgens einen Haferbrei, das ist doch super gesund und dann tue ich da auch noch eine Banane rein. Da können wir ja gleich mal drüber sprechen, wie viel Zucker das entspricht, wenn man das in Teelöffeln Zucker aufnehmen würde.
Lass uns vielleicht vorher mal Diabetes einordnen. Also da kommen ja immer Horrormeldungen in den Medien. Das heißt, das ist eine Volkskrankheit?
Ja, definitiv. Und rasant wird es mehr. Es wird so viel mehr, das ist echt richtig gruselig. Und Diabetes führt halt dann letzten Endes auch zu Alzheimer. Also das ist mit ein Grund, warum wir so viel Alzheimer haben. Da bin ich mir sehr sicher. Also es gibt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber unser Zuckerkonsum oder die Kohlenhydratkonsum, es ist nicht nur der Zucker eben, sondern es sind die Kohlenhydrate, die ja auch wieder, wenn sie aufgeschlüsselt werden im Organismus, zu Zucker werden. Das ist ja auch vielen gar nicht bewusst, ne? Also wenn man dann so ein Vollkornbrot isst, was ja früher als super gesund galt, was durch ist, also das ist vorbei die Zeit, dass das gesund ist. Wenn man jetzt also so Vollkornbrot essen würde, da ist Zucker drin, ja? Das ist nur zusammengebauter Zucker als Kohlenhydrate.
Jetzt sind wir mittendrin schon in der Ernährung. Ich glaube, jeder von uns hat auch gleich noch schöne Beispiele, wo der Zucker versteckt ist oder wo eine Gefahr droht. Ist die Ernährung der einzige Schlüssel?
Nein, also es gibt ja zwei Typen von Diabetes. Wenn man ganz genau ist, dann gibt es drei Typen von Diabetes. Es gibt nämlich noch einen ererbten Diabetes Typ 3, aber den brauchen wir jetzt nicht mit reinnehmen, weil der ist relativ selten. Was wirklich sehr, sehr häufig ist, ist der Typ 2 Diabetes. Das bedeutet, man isst sehr viel Zucker und irgendwann vermindern sich die Rezeptoren an den Zellen. Also die Rezeptoren sind so quasi die Schlüssellöcher, in die wir den Schlüssel Insulin reinstecken und dann geht die Tür auf für den Zucker. Dann kann der Zucker vom Blut in die Zelle rein. Und was passiert, wenn wir sehr viel Zucker über einen sehr langen Zeitraum essen, ist, dass der Körper irgendwann sagt, so, hier brauchen wir nicht mehr so viele Schlüssellöcher. Das heißt also, die Rezeptordichte nimmt ab. Und dann geht das Insulin hoch als Reaktion. Man bildet mehr Schlüssel, weil man ja den Zucker reinkriegen will. Und irgendwann nimmt aber auch das Insulin ab, weil die Bauchspeicheldrüse überlastet ist. Und dann kommt der Zucker nicht mehr in die Zellen rein und wir finden den im Blut. Der ist dann sehr hoch, aber er geht nicht in die Zellen rein. Das ist dann irgendwann das Problem beim Typ 2 Diabetes. Und ja, es gibt noch viel mehr Probleme dazu, deshalb spreche ich gerade etwas verzögert, weil es noch viele, viele andere Probleme gibt. Aber das ist so das Grundmodell eben mit dem Typ 2 Diabetes. Während der Typ 1 Diabetes, das ist eine Autoimmunkrankheit und da spielt eben nicht die Ernährung die Rolle, sondern da spielen Autoimmunentzündungsgeschehen eine Rolle. Da wird die Bauchspeicheldrüse dermaßen gestört durch autoaggressives Verhalten vom Körper, dass sie kein Insulin mehr produziert und dann kann natürlich der Zucker auch nicht in die Zellen reingebracht werden. Also es werden quasi keine Schlüssel mehr produziert für die ganzen Rezeptoren, für die ganzen Schlüssellöcher. Die Türen können nicht geöffnet werden und der Zucker kann wieder nicht in die Zelle rein. Das ist dann diese Autoimmunerkrankung, die tritt häufig schon im Kindesalter auf, manchmal dann auch erst später und da gibt es viele, viele Gründe, weshalb man das entwickeln kann.
So, wir sind aber dann trotzdem jetzt bei dem großen Thema der Ernährung, weil das ist immer der Schlüssel, mit dem wir halt viel für unsere Gesundheit tun können.
Ja, insbesondere eben auch ist dieser Typ 2 Diabetes das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Der führt zu so viel Problemen nachher. Also Diabetes führt dazu, dass man Gefäßerkrankungen bekommt, dass man Herzerkrankungen bekommt, die Immunität funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt also zum Beispiel Entzündungen heilen nicht mehr, Beine sind offen und gehen nicht mehr zu, es entstehen Nierenprobleme im weiteren Verlauf oder die Blindheit kann auftreten. Also es gibt da ganz viele Folgeerkrankungen durch den Diabetes Typ 2 und der ist wirklich, wirklich hausgemacht. Das muss man echt mal in aller Deutlichkeit sagen. Wir hatten mal einen Diabetiker, der kam zu uns eigentlich nur, weil er Bioresonanz haben wollte. Einfach so, weil er sich gesund fühlt. Und seine Frau steckte uns mal so nebenbei, dass der 10 Liter Wasser am Tag trinkt. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal gucken, was los ist. Der hatte also einen Diabetes und hatte einen Wert, über den können wir auch gleich nochmal sprechen. Der HbA1c, der sollte normalerweise liegen bei maximal 5,5. Der lag bei ihm bei 13. Das ist echt, also ausgesprochen hoch. Also schon Diabetiker, die einen Wert von 9 bis 10 haben, die sagen schon uje, uje, uje. Aber 13 war echt der Kracher. Und der hat seine Ernährung komplett umgestellt auf eine kohlenhydratarme Ernährung. Und der Wert war nach einem Dreivierteljahr wirklich im Normbereich. Das ist sehr faszinierend. Also daran sieht man, man kann das wieder in die Norm bringen durch eine gescheite Ernährung. Und man muss nicht unbedingt Medikamente nehmen. Aber natürlich sind viele Leute, ja, ich weiß gar nicht, wie ich
sagen. Wir sind bei der Eigenverantwortung wieder,
ja,
ne?
Ja, genau. Zögerlich das umzusetzen und müssen dann halt Medikamente nehmen.
Na, es ist natürlich auch schwer, sag ich mal, Lebensgewohnheiten zu ändern, aber natürlich kann es jeder und es ist am Anfang ein bisschen, sag ich mal, aufwendiger, wenn man aber drin ist in der Änderung, ist es eigentlich relativ einfach.
Absolut. Und man muss sich nur mal damit beschäftigen. Wenn man es mal verstanden hat, ist gut.
Lass uns mal so in diese Lebensmittel gehen, weil mir ist nämlich ein Beispiel eingefallen. Ich habe mal mit jemandem, der so eine Vorstufe zu Diabetes hatte, gesprochen. Da kam der gerade von der Ernährungsberatung und ich musste es auch gerade nochmal nachschauen. Es ist tatsächlich so, also der hat ein absolutes Verbot bekommen. Also fass bitte keine Laugenbrezel an. Und das liegt einfach daran, weil der Blutzucker, wenn du das isst, ja, so schnell ansteigt wie bei fast keinem anderen Lebensmittel. Das Tückische ist ja, wenn jeder jetzt so ein Brezel vor sich sieht, da ist Salz drauf. Ich habe keine Verbindung, dass da irgendwie irgendwas mit Zucker passiert.
Ja, total. Genau. Also das ist ein ganz tolles Beispiel, finde ich. Man denkt es gar nicht und ist wirklich erstaunt, dass das den Blutzuckerspiegel so in die Höhe treibt. Ist verrückt, ne? Und was ich dann immer sehr interessant finde, ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung tatsächlich noch so viel Kohlenhydrate den Diabetikern empfiehlt, dass ich wirklich echt mit den Ohren schlackere. Also die empfehlen zum Beispiel Vollkornbrot. Nun ist Vollkornbrot aus verschiedenen Gründen nicht gut für uns, also wegen der Lektine. Darüber haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Und es gibt noch andere Gründe, also zum Beispiel die Mikronährstoffe, die da drin sind, die man gemessen hat, die werden einfach nicht gut aufgenommen, weil so viel Phytinsäure drin ist und so weiter. Also da ist es teilweise sogar so, wenn man Vollkornbrot mit Zink zusammen einnimmt, dass das Vollkornbrot, dass das die Phytinsäure aus dem Vollkornbrot das Zink wieder mit rausnimmt aus dem Körper. Also dass es sogar eine Minusbilanz ist, ja, also dass Zink sogar mit rausgezogen wird durch das Vollkornbrot. Also Vollkornbrot ist nicht wirklich der Kracher und nicht wirklich gesund. Und was ich jetzt sehr interessant finde, ich habe ein paar Tabellen gefunden bei einem Arzt, der heißt Dr. Unwin. Der wird geschrieben Unwin. Dieser Dr. Unwin, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst allen Bevölkerungsschichten nahebringen zu können, wie man sich ernähren kann. Also er will das so einfach wie möglich machen. Und da gibt es eben diese Tabellen auf seiner Seite, auf seiner Webseite, die können wir hier auch nochmal verlinken. Und da sieht man zum Beispiel, dass man, wenn man Vollkornbrot isst, dass eine Scheibe Vollkornbrot, die 30 Gramm schwer ist zum Beispiel, den Blutzucker so hoch schießt wie etwa 4 Teelöffel Zucker. Und da frage ich mich doch, wie kann man denn einem Diabetiker empfehlen, dann ein Vollkornbrot zu essen? Ja, da kann er gleich 4 Teelöffel Zucker essen. Das ist echt verrückt und das kann ich einfach gar nicht nachvollziehen.
Ich denke, ich sehe schon wieder diese Krankenhauskost vor mir, weißt du? Ja, da ist total. Immer Vollkornbrot dabei.
Ja. Und wenn du dir vorstellst, dass manche Leute bei mir in der Praxis sagen, sie essen Haferbrei, sie lieben ihren Haferbrei, es sind sogar ziemlich viele Leute mittlerweile, ist es irgendwie gerade so ein Hype, dann sind in 150 Milliliter Haferbrei so viel Zucker drin, also der Blutzucker wird so stark gesteigert, als würdest du 4,4 Teelöffel Zucker zu dir nehmen. Und jetzt stell dir mal vor, jemand drückt da noch eine Banane rein, zerdrückt sich eine Banane oder isst eine Banane dazu, die hat dann etwa 120 Gramm. Dann kommen dazu nochmal etwa 5,9 Teelöffel Zucker. Und eine andere Sache, die ich noch sehr spannend finde, ist, viele Leute essen ja gerne Spaghetti. Wenn du Spaghetti kochst, dann steht in dieser Tabelle, dass etwa 180 Gramm Spaghetti den Blutzucker so stark anheben, wie wenn du 6,6 Teelöffel puren Zucker isst. Und jetzt, was ich daran verrückt finde, ist, wenn du Basmati-Reis damit vergleichst, du hast eine Portion von 150 Gramm, also eine geringere Portion Basmati-Reis, da hast du aber einen Blutzuckeranstieg wie durch 10 Teelöffel Zucker. Also das heißt, die Spaghetti sind eigentlich noch besser als der Basmati-Reis. Aber es sind alles wahnsinnige Zahlen im Prinzip, ja? Oder zum Beispiel die Kartoffeln, die so viele Leute lieben. 150 Gramm Kartoffeln lassen den Blutzuckerspiegel so ansteigen, als hättest du 9 Teelöffel Zucker zu dir genommen. Das ist wahnsinnig viel, finde ich. Und das ist vielen Leuten gar nicht bekannt.
So, jetzt haben wir eine Menge Zeugs genannt und entdeckt, dass wir vermeiden sollten oder ich glaube auch wenn bewusst essen. Das heißt, wir sollten dann wissen, was wir tun. Das heißt, wenn irgendwo Kartoffeln mit dabei sind, dann kann man ja entsprechend auch die anderen Beilagen steuern, dass das vielleicht dann nicht noch auch noch dazu beiträgt. Aber wie gehe ich denn zum Beispiel ans Frühstück am besten ran?
Ja, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten.
Also nicht, dass wir Kartoffeln frühstücken.
Nein, aber dieser Haferbrei zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel dass die Möglichkeit, Müsli zusammenzustellen aus Kokosflocken mit Saaten, Kürbiskernen oder Sonnenblumenkernen, mit Nüssen, mit Leinsamen und so weiter. Und das kannst du zum Beispiel rösten, kannst noch ein bisschen Ingwerpulver rangeben, das mache ich ganz gerne, und ein bisschen Kokosöl und röstest das im Ofen, dass es so ein bisschen angebräunt ist. Das ist super lecker. Und dann tust du einfach eine Handvoll Beeren dazu. Ja? Also Beeren enthalten zum Beispiel im Allgemeinen wenig Zucker. Wenn man jetzt diese dicken Blaubeeren nimmt, die so sehr süß sind, die muss man leider außer Acht lassen. Die gelten nicht. Ja. Aber diese kleinen Blaubeeren, die so ein bisschen säuerlich sind, die kann man da gut essen. Oder Himbeeren zum Beispiel oder Brombeeren. Das geht super. Und dann kann man in diesem Müsli natürlich ein bisschen Milch essen zum Beispiel. Dabei muss man nur bedenken, dass auch Pflanzenmilch, also zum Beispiel Hafermilch, wieder relativ kohlenhydrathaltig ist. Und zum Beispiel, wenn wir 125 Gramm Milch nehmen oder 125 Milliliter Milch nehmen, dann entspricht das auch schon wieder dem Blutzuckeranstieg durch einen Teelöffel Zucker. Man könnte zum Beispiel eine Mandelmilch nehmen. Eine Mandelmilch enthält so gut wie keinen Zucker. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man nimmt eben, statt dass man eben ein Müsli isst mit ganz viel Kohlenhydraten und ganz viel Milch drin, nimmt man zum Beispiel dann dieses Saatenfrühstück, dieses Saatenmüsli, und nimmt da dann ein bisschen kohlenhydrathaltige Milch rein. Dann ist es auch wieder nicht so schlimm.
Und dann geht es natürlich, jetzt haben wir nur ein Beispiel rausgenommen mit dem Frühstück, es geht dann auch über den Tag verteilt. Und ich meine, es gibt einen ganzen Ernährungskurs von dir, das heißt, wir müssen uns ja hier gar nicht verheddern. Das heißt, du hast ja schon mal auch alles zusammengetragen, was wichtig ist.
Genau, da gibt es viele Frühstücksmöglichkeiten. Man kann sich auch einen Smoothie machen mit Avocado und solchen Geschichten. Also es gibt schon einige gute Möglichkeiten, um auch ein gutes Frühstück zu bekommen.
Ich glaube, es geht ja im ersten Teil tatsächlich jetzt erstmal zu erkennen, wo sind Sachen drin, die für mich nicht gut sind. Und es geht hier auch gar nicht darum, immer alles immer für immer zu vermeiden, sondern einfach sorgsam damit umzugehen.
Ja, genau. Es geht nicht darum, dass man das jetzt perfekt macht. Darum geht es überhaupt nicht, sondern dass man einfach weiß, wo habe ich denn jetzt eine tatsächliche Kohlenhydratlast? Wo ist es denn wirklich dramatisch, wenn ich jetzt mir was zu essen hole und da ist eine ganz große Portion Reis dabei? Will ich dann den Reis unbedingt mitessen oder verzichte ich drauf oder ich esse davon vielleicht nur mal einen Esslöffel oder so weiter?
Du hast da so ein paar Indexe am Anfang des Podcasts erwähnt. Helf uns noch mal weiter. Was ist das genau?
Ja, also der Diabetes nimmt ja so massiv zu. Und viele Leute wissen eben gar nicht, wie viel Zucker sie konsumieren tatsächlich. Deshalb finde ich es ganz gut, wenn man mal sich selbst einen Überblick verschafft darüber, wo man eigentlich steht. Und da gibt es zwei Werte, die ich besonders wichtig finde, die man mal machen lassen kann. Das eine ist der HbA1c. Hb, dieses Wort kennen wir ja vom Hämoglobin. Das ist also die Abkürzung für Hämoglobin. Und A1c bedeutet, da werden bestimmte Stoffe angelagert ans Hämoglobin, wenn man lange Zucker isst, also viel Zucker isst. Und dieser HbA1c zeigt uns deshalb anhand dieser Anlagerung ans Hämoglobin, wie hoch der Zuckerkonsum in den letzten 3 Monaten war. Das finde ich also ganz interessant, beziehungsweise wie problematisch der Zuckerkonsum der letzten 3 Monate für den Patienten war. Und dieser HbA1c, der sollte unter 5,5 liegen. Den kann man mal messen, dafür muss man übrigens nicht nüchtern sein. Aber es gibt noch einen anderen Wert, das ist der HOMA-Index. Und das ist ein Index, der wird gebildet aus dem nüchtern Blutzucker. Das heißt also, da muss man nüchtern sein. Das heißt also, man soll nichts gegessen haben. Und ich muss darüber immer wieder lachen wegen dem nüchtern. Na gut, weil wir tatsächlich Patienten hatten, die dachten, sie hätten ja keinen Alkohol getrunken. Also, nüchtern Blutzucker. Und der wird in ein Verhältnis gebracht mit dem nüchtern Insulin. Denn wie ich vorhin schon erklärt habe, ist das Problem beim Diabetes und bei der Diabetesentwicklung, dass erstmal das Insulin hochgeht, um den Zucker in die Zelle reinbringen zu können. Das heißt also, wenn wir ganz früh feststellen wollen, ob jemand schon auf dem Weg zum Diabetes ist, dann finden wir das mit dem HOMA-Index. Da sehen wir nämlich, dass das Insulin häufig schon recht hoch ist und der Blutzucker ist vielleicht noch im Normbereich. Das ist nämlich dann verwirrend, weil die Leute lassen sich vielleicht einfach nur einen Blutzucker messen und sagen, da ist alles in Ordnung. Aber wenn wenn wir dazu nochmal das Insulin vergleichen, beziehungsweise das in eine Ratio setzen, dann sehen wir doch häufig, dass die Leute schon auf dem Weg zum Diabetes sind. Und dann sollten sie ihre Ernährung nochmal überdenken. Und wenn man dann tatsächlich Werte findet, die auffällig sind, dann ist das Kind ja noch nicht in den Brunnen gefallen, sondern dann haben wir eben noch Möglichkeiten, ganz viel zu verändern und wieder auf Spur zu kommen. Und das finde ich immer ganz toll, dass man das dann selber regulieren kann. Das gibt uns eine unheimliche Macht über unser Leben. Das ist richtig cool.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.